Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit internationalen Firmenkulturen. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, den Universitätsdozenten Walter Kraft. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Wir beobachten es überall. Früher waren deutsche Firmen auch von deutschen Managern geführt. Heute werden Firmen von den Aktionären gerügt, wenn sie im Vorstand nur deutsche Manager haben. Globalisierung und Diversity sind gefragt. Ob es nun ein Vorteil ist oder nicht, wenn eine Firma von vielen verschiedenen Nationen geführt wird, das wollen wir in dieser Sendung gar nicht bewerten. Wir wollen uns heute ansehen, warum es gar nicht so einfach ist, verschiedene Nationen in einem Team zu beschäftigen. Neben den reinen Sprachschwierigkeiten, die man vielleicht durch Sprachkurse lösen kann, gibt es noch ein ganz anderes Problem. Die verschiedene Art der Kommunikation, die interkulturelle Kommunikation, also die Kommunikation, die nicht durch reines Vokabellernen erlernbar ist. Aber erstmal der Reihe nach. Firmen haben Kulturen. Was bedeutet Kultur in heutiger Zeit?
Naja, das klingt erstmal wie eine sehr akademische Frage und die möchte ich deswegen auch erstmal akademisch beantworten. Ein Dozent einer Universität, der heute so etwas wie Firmenkulturen seinen Studenten nahebringen müsste, muss aus Sorgfaltsgründen etwa auf bestehende 150 verschiedene Begriffe von Kulturen zurückgreifen. Manche Kulturen definieren sich in dem Sinne als Bildungsniveau, zum Beispiel wenn wir von Kultursendungen im Radio sprechen oder sowas. Manche rekurrieren auf Erziehung, manche auf Sitten, Gebräuche, Religion, Essen und Trinken, Kleidung, Konventionen. Insgesamt handelt sich aber immer um Regeln oder ein feinstes, normierendes Verhalten. Und da nun die Wissenschaft in dieser Hinsicht relativ hilflos geworden ist, geht sie gerne auf den allgemeinsten Nenner zurück und sagt, Kultur ist eben einfach Regeln für das Verhalten. Bei Firmen ist es natürlich jetzt etwas anders. Firmen können nicht einfach sagen, wir stellen irgendwelche Regeln für das Verhalten auf, weil Firmen Zwecke haben. Entweder haben sie Zwecke als Dienstleister, die sie erfüllen müssen. Und natürlich müssen sich dann auch die Verhaltensregeln davon ableiten, was eigentlich erfüllt werden muss. Alle Firmen, die privat sind, haben außerdem noch die allgemeine Situation, dass sie Profit erwirtschaften müssen oder zumindest wirtschaftlich arbeiten müssen. Und daraus leiten sich dann ganz bestimmte Regeln ab, die natürlich verständlich auch sind für diejenigen, die da arbeiten. Man nennt das dann, wie eine Firma sich verhält, Corporate Behavior. Aus diesem Corporate Behavior, also das Verhalten einer Firma, leiten sich dann Regeln der Firmenkultur ab. Manche Firmen haben sogar eine Ethik, wiederum andere haben einfach Unternehmensrichtlinien. Manche Firmen haben ein Code of Conduct. Also eine Vereinbarung, wie man sich verhält. Die sogenannten Compliance-Regeln leiten sich daraus her. Compliance ist ein englisches Wort, das eigentlich bedeutet Übereinstimmung mit den Verhaltensregeln der Firma. Und so gibt es alle möglichen Formen davon, wie eine Firma darauf eingeht, wenn verschiedene Kulturen in ihr zusammentreffen und wie man sich dazu verhält.
Also in unserem Fall bedeutet es, dass eine Firmenkultur eine Regelsammlung des Verhaltens darstellen soll.
Nicht unbedingt. Also die Firmen stehen ja nicht für sich alleine. Sie nennen oft diese Regeln auch, wenn man in den Internet-Webseiten der Firmen guckt, steht oft da einfach nur drin Verantwortung. Was heißt, Firmen sehen, sie sind in einem bestimmten Land. Sie haben da bestimmte Tätigkeiten, diese Tätigkeiten führen zu bestimmten Folgen und die Firmen versuchen jedenfalls begrifflich die Verantwortung, die sie damit haben, in diesem Land tätig zu sein, in ganz bestimmten Regeln abzuleiten. Es sind also nicht einfach bloß willkürliche Regeln, sondern es ergibt sich eigentlich ziemlich logisch aus dem, was eine Firma in einem Land macht.
Wie kann es denn in heutiger Zeit sein, dass man einen Vereinheitlichungsrahmen braucht oder gar will? Ist es nicht das Gegenteil von Diversity?
Na, wenn man sich die Welt ansieht, stellt man eigentlich fest, da wo es überhaupt keine Regeln gibt, führt auch die Unterschiedlichkeit von Kulturen teilweise zu ziemlich schwierigen Verhältnissen. Wir haben Gegenden in der Welt, in denen es eigentlich nur Stammes- und Familienkulturen gibt und keine Staaten? Oder Gegenden in der Welt, in der es zwar Staaten gibt, aber die dort in dem Staatsgebiet lebenden Menschen sich eigentlich nicht nach diesen Regeln verhalten, weil sie ihre eigenen Regeln haben? Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, das Ziel, Vielfältigkeit und Verschiedenartigkeit in der Firma möglich zu machen, hängt eigentlich davon ab, wie professionell der Rahmen für die Diversity eingerichtet wird. Und das merkt man sehr schnell, wenn man in einer Firma ist, in der überhaupt niemand sich darum kümmert.
Wann begann es denn, dass Firmen zunehmend internationaler werden wollten? Wann begannen die internationalen Firmenkulturen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann sie eigentlich nur mit meiner eigenen Tätigkeit als Manager beantworten. Wir stellten etwa in den späten 80er oder frühen 90er Jahren fest, dass es Handlungsbedarf gab. Wir hatten eigentlich an sowas wie Firmenkulturen und Verhaltensregeln bis dahin gar nicht so viel gedacht, zumindest nicht in Deutschland. Und plötzlich stellten wir fest, es gab immer mehr Probleme, die wir nicht mehr lösen konnten mit, sagen wir mal, dem Arbeitsrecht oder der Firmendisziplin oder der Autorität der Manager oder der Solidarität der Mitarbeiter, sondern man musste sich plötzlich darum kümmern, warum bestimmte Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Das hatte zu tun natürlich damit, dass Firmen, zumindest wenn ich hier von Deutschland spreche, angefangen hatten, auch das ernst zu nehmen, was man Globalisierung nennt. Das heißt, man verkaufte in immer mehr Länder, man produzierte in immer mehr Ländern und natürlich hatte man auch mit Mitarbeitern aus immer mehr Ländern zu tun und stellte plötzlich fest, dass sozusagen die Bauchnabelschau, dass alles so ist wie in Deutschland und alles so sein muss wie in Deutschland, in anderen Ländern gar nicht funktionieren kann. Und dass unter Umständen Anweisungen, die sagen wir mal aus Frankfurt oder Berlin kamen oder aus Hamburg, Mitarbeiterrevolten in anderen Ländern ausgelöst hat, weil die Mitarbeiter sagen, wir können so gar nicht arbeiten, das geht gar nicht. Also wir haben eigentlich festgestellt, dass wir etwas lernen müssen. Und wir haben uns natürlich dann umgesehen, wo kann man was lernen? Und wir fanden dann plötzlich die Forschungen eines gewissen Herrn Gerd Hofstede, der uns geholfen hat, eigentlich in Deutschland viele dieser Probleme, die wir hatten, zum ersten Mal zu verstehen. Wir stellten dann fest, dieser Gerd Hofstede war eine Autorität in der Frage Firmenkultur und er hatte damals bei einer der Firmen, die eine der ersten waren, auch die global und international operiert haben, nämlich IBM, der hatte im Auftrag von IBM genau diese Probleme, die wir praktisch hatten in den Firmen, systematisch untersucht und hat etwa seit den 80er Jahren angefangen, genaue, sagen wir mal, Beschreibung und auch Problemlösung für diese Vorfälle, die die Firmen eigentlich auf der ganzen Welt hatten, also Culture Clash sowas, ne, vorzuschlagen und zu lösen.
Der Name IBM allein heißt ja schon International Business Machines. IBM war früher bei vielen Dingen Trendsetter. Man denke an die ersten Computer, die IBM-kompatibel waren. Ältere Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch daran. Oder die Intelligenztests bei Neueinstellungen, auch die Lebensarbeitszeit, was bedeutete, dass man Überstunden nicht mehr sofort abgegolten bekommt, sondern früher in Rente gehen kann. Und auch noch andere Dinge. Geblieben ist von den IBM-Ideen nicht viel. Waren die internationalen Firmenkulturen auch nur eine Totgeburt von IBM?
Ach nein, man muss das eigentlich so sehen. IBM hat ja eine Geschichte gehabt, die unabhängig von der Frage der Kulturen der Menschen, die darin gearbeitet haben, in dieser Firma, einen anderen Weg gegangen ist. Die Arbeiten von Gerd Hofstede allerdings, obwohl sie eigentlich das waren, was man in Deutschland manchmal etwas verächtlich Auftragsforschung nennt, also nicht immer 100% wissenschaftlichen Kriterien gefolgt waren, sondern einfach nur der praktischen Anwendbarkeit. Die Ideen von Hofstede wurden dann als eigentlich Erkenntnisse eines Firmenpraktikers oder Praktikers für Firmen ziemlich gierig von den Universitäten aufgenommen und man hat dann angefangen, systematisch die konkreten Ergebnisse, die der Hofstede hatte, zu verallgemeinern. Ich nenne etwa Edward Hall, der mit Hofstede etwa parallel gearbeitet hat. Und es hat dann angefangen, dass man festgestellt hat, es gehört im Grunde zum Handwerkszeug eines leitenden Angestellten, aber auch meinetwegen von Arbeitnehmervertretern, dass die sich in diesen Dingen auskennen. Und heute gibt es also eine Vielfalt von Bildungsmöglichkeiten an Universitäten, in denen das gelehrt wird. Und es gibt auch eine Reihe von praktischen Fortbildungspflichtveranstaltungen in Firmen, in denen zumindest leitende Angestellte oder die Führer von Belegschaften solche Dinge lernen müssen. Also das war sehr fruchtbar, was er gemacht hat, der Herr Hofstede. Und da er selber nicht unbedingt immer wissenschaftlich sein musste, gab es eine ganze Menge von praktischen Regeln, die man einfach anwendete, ohne sich zu fragen, ist das denn überhaupt wissenschaftlich?
Weiß man denn, wie dieses Forschungsteam zusammengestellt war damals?
Naja, Hofstede hat, soweit ich weiß, in über 40 Ländern für IBM das gemacht. Und selbstverständlich hat es da die verschiedenartigsten Formen gegeben. Außerdem direkten von IBM bezahlten Forschungsauftrag hat es natürlich auch Universitätsforschungsaufträge gegeben. Und heute ist es so, dass man sagen kann, die Forschungsteams, die daran arbeiten, gehen meistens aus von sogenannten Practitioners. Das sind also Praktiker aus der Arbeitswelt, die an Universitäten ihr Wissen einbringen und auch die Forschungsprojekte, die damit gestartet werden, beeinflussen können in der Frage, ist das überhaupt realistisch oder ist das alles bloß Philosophie?
In der Theorie scheint alles einfach. Man beauftragt ein Forscherteam, das die internationale Kommunikation analysieren soll, mit dem Ziel, die eigene Belegschaft global aufzustellen. Der Chef soll künftig in Amerika sitzen, die Arbeitnehmer irgendwo auf der Welt, wo die Löhne billig sind. Ein Forscherteam wird auch irgendein Ergebnis liefern und der Auftraggeber wird das dann in abgespeckter Version umsetzen. Nicht berücksichtigt bei dem ganzen Vorhaben werden die konkreten Eigenheiten der verschiedenen Kulturen. Es werden Theorien aufgestellt, aber eine individuelle Analyse erfolgt nicht. Nach der Pause erzählt uns Walter Kraft, welche Theorien das Forscherteam damals aufgestellt hat.
Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht. Ingeborg Bachmann.
Lora ist Freiheit on Air.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema internationale Firmenkulturen. Mein Studiogast ist Walter Kraft. Wir haben gehört, dass in den 1980er Jahren es begann, dass Firmen ihre Belegschaften internationaler aufstellen wollten. Die Firma IBM galt damals als Vorreiter, denn sie haben ein Forscherteam beauftragt, um die Eigenheiten der verschiedenen Kommunikationsformen zu erforschen. Was haben die Forscher um Gerd Hofstede und Edward T. Hall damals für Theorien und praktische Regeln aufgestellt?
Also zunächst mal muss man sich klar machen, wenn wir von Firmenkulturen reden, das heißt Verhaltensweisen, wie Menschen oder Firmen agieren, auch Firmen sind ja sogenannte juristische Personen, die ja auch handeln, ja, da muss man erstmal sagen, es geht natürlich erstmal um die Frage, wie verhält sich ein Unternehmen zu den eigenen Mitarbeitern, wie verhalten sich die Mitarbeiter zu den Mitarbeitern, den anderen, wie verhält sich die Firma zu Kunden oder Geschäftspartnern? Wie verhält sich die Firma zu dem Land, in dem sie arbeitet? Und jetzt muss ich mal etwas weiter ausholen, damit man sich eine Vorstellung machen kann davon, was der Umfang dieser Forschung war. Man hat nämlich sich gefragt, an welchen Stellen gibt es Knackpunkte? Und ich nenne jetzt einfach mal 15 Themenbereiche, die von Hofstede und Hall überwiegend erarbeitet worden sind und die man heute in den Firmen sehr gut nutzen kann. Das erste ist, dass man überhaupt einen Begriff von Kultur hat. Also, dass man weiß, Kultur ist nicht nur Religion oder Kultur ist nicht nur Essgewohnheit oder sowas. Dann geht es um den Bereich High Context und Low Context, der meines Erachtens der wichtigste ist. Dann geht es um die Frage der spezifischen oder diffusen Umweltwahrnehmung im Sinne von Privatheit. Also, wie groß ist meine Privatsphäre? Dazu gehören auch Dinge wie zum Beispiel Familie oder Familienehre. Überhaupt der Begriff der Ehre spielt in einigen Ländern eine ganz große Rolle in der Frage, wie gehen Menschen miteinander um. Dann hat es was zu tun mit der räumlichen Nähe und Distanz. Es gibt Situationen, beispielsweise in Großraumbüros, wo Menschen ununterbrochen indirekt darunter leiden, dass sie nicht genügend Distanz zueinander haben, und das erzeugt Aggressivität, die aber nur unbewusst wahrgenommen wird. Oder auch wenn bei geschäftlichen Gesprächen in einem Land, in dem die gefühlte Fluchtdistanz kleiner ist als beispielsweise bei uns in Europa, wo sie am größten ist, Leute ununterbrochen ein unangenehmes Gefühl haben, wenn jemand zu dicht einem auf die Pelle rückt, sozusagen. Dann gibt es große Unterschiedlichkeiten im Zeitempfinden. Nicht nur in der Frage, wie viel Zeit hat man oder wie schnell arbeitet man, sondern auch die berühmte Pünktlichkeit bei Terminen. Es gibt dann die Frage, ob Firmen der Meinung sind, dass die Regeln, die sie haben, eigentlich universell gelten müssten, wie zum Beispiel, dass man nicht korrupt sein soll oder so. Das nennt man Universalismus oder Partikularismus, wo man sagt, okay, mag sein, dass ihr Amerikaner oder Deutsche das wichtig findet, aber bei uns ist es ziemlich egal. Dann ist die Frage der Emotionalität und Rationalität wichtig. Es gibt Firmen, in denen dürfen Chefs weinen. Es gibt auch die Frage, wie viel Emotionalität zeigt man im Umgang mit Mitarbeitern oder untereinander oder auch mit Kunden. Und wie rational muss eine Kommunikation sein, damit sie eigentlich zielführend ist für das, was eine Firma macht? Es geht um die Frage des Status, also nicht nur, was kann ich in einer Firma, sondern auch, wer bin ich und was bedeutet das? Es geht um das Verhältnis, was Firmen zur Natur haben. Muss ich nicht weiter erklären, ist heute allgemein bekannt. Es geht um die sozialen Geschlechterrollen, also die Gender-Wahrnehmung, in der Frage, welche Rolle spielt das Geschlecht in der Firmenhierarchie beispielsweise oder in den Umgangsformen mit Kunden und Mitarbeitern. Es gibt das Problem der Power Distance, also wie nah ist die Führung zu den einzelnen Mitarbeitern oder wie fern. Es gibt den großen Unterschied in der Frage der Risikofreude oder Risikoverminderung. In manchen Ländern, wie USA, ist es beispielsweise etwas Positives, wenn man riskant ein Unternehmen führt. Das gilt als sehr männlich und erfolgsorientiert. In anderen Ländern, wie Deutschland zum Beispiel, geht man immer erstmal von einer Risikominderung aus. Und das zieht sich durch das ganze Arbeitsleben hindurch. Dann gibt es die Frage des Individualismus oder Kollektivismus. Also wie weit müssen sich Leute, die eigentlich alle anders sind, doch irgendwelchen Konventionen unterordnen? Oder müssen sie das vielleicht gar nicht? Letztendlich geht es auch um die Frage des Sex, also Männlichkeit, Weiblichkeit, und welche offene oder verborgene Rolle spielt das in den Belegschaften der Firmen. Und letztendlich erleben wir auch etwas sehr weit Entferntes, nämlich die konfuzianische Arbeitsdisziplin in asiatischen Ländern. Der größte Unterschied ist hier, will ich nur stichwortartig sagen, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit im Westen sehr kurzfristig denken, auch in den geschäftlichen Praktiken, die wir haben, während Asiaten oft in Jahrzehnten planen, was Europäer in Monaten hinter sich bringen wollen. So, das ist mal der Überblick über das, was alles so erforscht worden ist und was man dann auch anwenden kann, wenn man solche Probleme erkennt in der eigenen Firma.
Ist es denn in der Kommunikation ein Unterschied, ob eine Mutter mit ihrem Kind spricht oder ein amerikanischer Chef mit einem deutschen Mitarbeiter?
Das ist eine interessante Frage, weil hier kann man sehr deutlich sehen, was die nationalen Unterschiede sind zwischen Amerika und Deutschland. Ein Chef, sagen wir mal ein CEO oder ein Vorstandsvorsitzender oder so, der aus Amerika kommt, versteht sich in erster Linie als eine Art formaler Repräsentant oder Platzhalter der Firmenautorität, etwa des Mutterkonzerns. Ich sag mal, Procter & Gamble sitzt in Cincinnati und der deutsche Procter & Gamble-Chef versteht sich als Platzhalter für die Autorität von Procter & Gamble in Cincinnati. Diese Autorität ist zunächst mal rein formal und unabhängig davon, wie dieser Chef sich benimmt. Bei der Mutter ist sowas ganz anders, ja. Ein deutscher Mitarbeiter definiert immer noch eigentlich Autorität im Arbeitsleben aus der Frage, was kann der? Es gibt in amerikanischen Manager-Anweisungsbüchern immer die Warnung vor Deutschland, wo gesagt wird, Achtung, wenn du nach Deutschland kommst und du stehst deinen Mitarbeitern gegenüber, pass ja auf, die können mehr als du. Und die gucken dich an, die kritisieren dich sofort offen und wehe, du weißt nicht, wie du mit sowas umgehen kannst, weil die Deutschen im Grunde die Autorität eines Chefs nur dann anerkennen, wenn sie das Gefühl haben, der kann mindestens genauso viel wie ich selbst, wenn nicht mehr. Und da kann es dann passieren, dass tatsächlich deutsche Belegschaften aus einem amerikanischen Chef ein jämmerliches Häufchen Elend machen, weil die einfach ihn von den Fachkenntnissen her überrollen.
Und da ist er dann empfindlich, der amerikanische Chef.
Naja, die Amerikaner haben da das Gefühl, ich wollte ja eigentlich nur hier der Chef sein. Plötzlich steht hier am Wolfsrudel von Könnern gegenüber, die mir von vorne und hinten immer um die Ohren hauen, wie ich es hätte besser machen müssen. Das finden natürlich Chefs nicht so toll. Ne? Also mit der Mutter und dem Kind, vielleicht gibt es da ein paar Parallelen, aber eigentlich sind amerikanische Chefs überaus vorsichtig, wenn sie Stellen in Niederlassungen in Deutschland antreten.
Ja, das hat sich somit bei denen dann bereits rumgesprochen, dass die Deutschen halt einfach Experten sind, oder wie verstehe ich das?
Naja, man sieht es einerseits als Hilfe. Also der amerikanische Chef muss ja nichts anderes machen, als den Deutschen sagen, Kinder, das und das kann ich nicht, helft mir doch. Und dann wird er erleben, dass die Deutschen...
Da muss er das aber zugeben können.
Ja, in Deutschland ist es nicht unbedingt ein Gesichtsverlust, wenn man offen sagt, das kann ich nicht, helft mir mal. Wenn er aber so tut, als könnte er das... und vielleicht sogar falsche Entscheidungen trifft, dann kommen die Deutschen hinterher und sagen, mal lieber Freund, was hast du hier eigentlich zu suchen, wenn du noch nicht mehr weißt, wie das und das geht. Ne? So, das ist eigentlich der Unterschied. Also der Vergleich mit der Mutter und den Kindern würde dann so sein, würde ich sagen, der amerikanische Chef als Mutter oder als Repräsentant des Mutterkonzerns sieht sich dann sehr antiautoritären Kindern gegenüber. Ne?
Wenn wir über Firmenkulturen reden, muss man erstmal folgende Knackpunkte klären. Wie verhält sich ein Unternehmen zu den eigenen Mitarbeitern? Wie verhalten sich die Mitarbeiter zu anderen Mitarbeitern? Wie verhält sich die Firma zu Kunden und Geschäftspartnern? Wie verhält sich die Firma zu dem Land, in dem sie arbeitet? Um diese Punkte zu erforschen, wurden von Hofstätte und Hall diverse Themenbereiche erarbeitet, um die Verschiedenheit der Kulturen einschätzen zu können. Nach der Pause erzählt uns Walter Kraft, wie unterschiedlich Kommunikation in verschiedenen Ländern sein kann.
Werden Sie jetzt Mitglied im LoRa-Förderverein. Durch Ihre Hilfe bleiben wir eine Plattform für kritische Gegenöffentlichkeit. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema internationale Firmenkulturen. Mein Studiogast ist Walter Kraft, der sich Jahrzehnte mit Firmenkulturen beschäftigt hat. Wir haben gehört, dass in den 1980er Jahren die Firmen begannen, ihre rein deutschen Belegschaften internationaler aufzustellen. Vorreiter war IBM, die ein Forscherteam beauftragten, um Unternehmenskulturen zu analysieren. Natürlich ist nicht so einfach, wie es sich kluge Köpfe ausdenken. Im Folgenden wollen wir einige Beispiele von unterschiedlicher Kommunikation anschauen. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schien die Welt der Großindustrie noch einfach. Es gab die amerikanischen Firmen und die japanischen Firmen. Deutschland war da irgendwo dazwischen. Japan eroberte einen Bereich der Industrie nach dem anderen, Fotoapparate, Autos, Roboter etc. und wurde zur wirtschaftlichen Bedrohung. Was sind die Unterschiede der amerikanischen und der japanischen Kommunikation?
Ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist, dass bis zu einer gewissen Zeit der Globalisierung in Japan die Firmen eigentlich funktionierten wie große Familien. Das heißt, jemand trat in jungen Jahren in eine Firma.
Also ich kann mich da noch dran erinnern, weil ich die Zeiten ja selber erlebt habe, aber ob das die jungen Leute heute noch so präsent haben, das weiß ich nicht. Also bitte gerne darüber mehr erzählen.
In Japan war es vor 1980 und das ganze Jahrhundert davor sehr üblich, dass man in eine Firma eintrat wie in eine Familie in jungen Jahren. Man blieb sein ganzes Leben darin. Es war für einen Mitarbeiter einer Firma so gut wie unvorstellbar, dass man gekündigt werden konnte, sondern man war in diesem Familienverband drin und hatte es dann für sein Leben eigentlich geschafft. Das bedeutete natürlich auch eine sehr große Vermischung von Privatleben und Berufsleben. Die Mitarbeiter kannten sich alle untereinander, Chefs gingen auch privat aus und so weiter. In Amerika ist eigentlich genau das Gegenteil gewesen. Das Wort Job, das wir heute international benutzen, gehört eigentlich schon immer zur amerikanischen Arbeitsrealität, dass man irgendwo was macht, Geld dafür kriegt und dann wieder geht. Amerikaner haben eine viel höhere Mobilität immer gehabt, also nicht nur eine Wohnmobilität, sondern auch eine Jobmobilität. In Amerika gilt es auch überhaupt gar nicht als unehrenhaft oder schändlich, wenn man mal entlassen wird oder so, oder wenn mal ein Business nicht klappt. Man macht eben was, man verdient sein Geld, wenn es nicht geht, macht man es eben woanders. Und
ja, gegebenenfalls sogar in einem anderen Job.
Ja, natürlich.
Dass also, da auch mal ein paar Jahre Taxifahren dazwischendrin möglich sind.
Man würde es heute Multi-Optionalität nennen, was natürlich auch dazu gehört, dass in einem demokratisch geschulten Land wie Amerika es keine Schande ist, mal Teller zu waschen oder mal Taxifahrer oder Busfahrer zu sein. Und auch keine übergroße Ehre, wenn man jetzt irgendwie mal Managing Director ist, das sind viele da. So, diese amerikanische Firmenkultur hat sich aber in der Zeit der Globalisierung langsam auf die ganze Welt ausgebreitet. Weniger im Sinne von Imperialismus oder sowas. Natürlich haben die Amerikaner ihre Firmen so geführt, wie sie das wollten. Übrigens nicht immer mit Erfolg. Aber das eine kann man sagen, die Länder, die langsam anfingen, globalisierend zu arbeiten, wie zum Beispiel Deutschland, haben gesagt, ja, wo kann man denn mal sehen, wie man das eigentlich macht? Und man hat dann angefangen, sich internationale Firmenkulturmodelle, wie meinetwegen eine Zentrale in Köln und die leitet 182 Länder oder sowas, ja. Wie macht man das eigentlich? Die Leute haben gesagt, präsentieren Sie uns doch mal Modelle von Firmenkulturen und analysieren Sie doch mal, ob das mit unserer Firma klappt, wenn wir dies oder jenes Modell anwenden. So. Für Japan hat das bedeutet, dass eine, heute würde man sagen, moderne und ziemlich brutale Arbeitsethik.
Also ich kann mich ja da noch erinnern, dass tatsächlich Amerika nach Japan gegangen ist und dort versucht haben, in Fabriken dort Einzug zu bekommen. Wie ist es dann abgelaufen?
Naja, es ist sehr viel schwieriger. Die Amerikaner haben versucht, nach Deutschland, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Deutschland ein zweites Land sozusagen als ein Modell für eine geglückte Demokratisierung hinzustellen. Und dazu gehörte natürlich nicht nur die Regierungsform, die demokratische in Japan, sondern auch die Führung von Firmen und so weiter. Wissenschaftliche Ergebnisse, die ich selber nachgelesen habe, sagen aber, dass das gar nicht in Wirklichkeit so einfach war. Und jetzt komme ich zu einem furchtbaren Wort, das heißt Yakuza. Yakuza sind Mafia-ähnliche Vereinigungen in Japan, die ähnlich wie die Mafia in Italien oder in Amerika im Grunde überall da, wo Geld verdient wird, eigentlich auch ihre Hand im Spiel haben. Die Amerikaner haben teilweise gar nicht gemerkt, dass sie bei ihren Demokratisierungsbemühungen und der Integration der japanischen Wirtschaft in den Welthandel plötzlich mit Yakuza-artigen Strukturen zu tun hatten, die für einen Japaner ziemlich normal sind. Also so wie die Mafia in Italien ja auch ehrenwerte Familie heißt oder so ähnlich, ist auch die Yakuza eine Familie, zu der man gehören kann, wenn man Chef eines Unternehmens ist. Und was da eigentlich geschehen ist, ist, dass eine Scheindemokratisierung stattgefunden hat, mit einer auch Brutalisierung der arbeitsrechtlichen Situation. Es hat also in Japan, hat man gelesen, sehr viele Selbstmorde gegeben von Menschen, die gekündigt wurden von Firmen, Mitarbeiter, die jahrelang an Depressionen litten, weil sie irgendwie die Firma nicht mehr als Familie ansehen konnten. Und die Yakuza-artigen Organisationen haben da eigentlich diese Situation aufgegriffen und die Leute da familiär, in Anführungsstrichen, organisiert, wo die Firmen das nicht mehr gemacht haben. Das hat natürlich dann auch die Folge gehabt, bis heute noch. Haben wir vielleicht gesehen bei dem Fall dieses Kraftwerkunfalls da in Japan, dass die handelnden Personen alle irgendwie so ein bisschen erscheinen wie von außen geleitete Marionetten, wo man nicht so richtig weiß, wer hat da eigentlich jetzt die Fäden in der Hand und warum werden die Entscheidungen so getroffen. Also ich würde jetzt mal sagen, geändert hat sich Japan Richtung amerikanisches Modell. Heute arbeitet man in Japan sehr viel ähnlicher wie bei uns als früher noch. Aber die Strukturen sind in Wirklichkeit, die darunter liegen, ganz andere.
Nun besteht die Welt ja nicht nur aus Amerika und Japan. Haben Sie noch andere Beispiele von unterschiedlichen Arten der Kommunikation, die Sie uns erklären können?
Ich will mal das dramatischste Beispiel nennen. Das ist der beginnende Kapitalismus in den osteuropäischen Staaten. Der Stalinismus hat eine Arbeitswelt hinterlassen, die sich also wirklich fast kopernikanisch sozusagen von dem Westen unterscheidet. Und diese Arbeitswelt, die der Stalinismus hinterlassen hat, hat dazu geführt, dass amerikanische Firmen, ich will mal eine Zahl nennen, etwa 75% aller amerikanischen Firmen, die gedacht haben, hui, Kommunismus zu Ende, jetzt können wir da ja Wirtschaft treiben, 75% aller amerikanischen Firmen, die jenseits der Elbe angefangen haben, das Business aufzubauen, sind in Osteuropa gescheitert.
Ui.
Das bedeutet, und das weiß ich deshalb, zu meiner Tätigkeit gehörte lange, lange Zeit, sowohl praktisch, die Beratung von amerikanischen Firmen mit einer Präsentation, woran scheitern amerikanische Firmen in Osteuropa. Und schließlich bekam ich dadurch sogar den Dozentenauftrag der Cornell University, wo man eben an der Johnson Graduate School of Management genau diesen Punkt von mir als Seminar haben wollte. Was müssen amerikanische Firmen anders machen, wenn sie in Osteuropa erfolgreich sein wollen? Wenn Sie wollen, nenne ich mal ein paar Beispiele.
Gerne, ja.
Man muss sich das so vorstellen, die Staatsbetriebe in den harten osteuropäischen Ländern, unter hart meine ich jetzt mal Russland selbst oder Polen oder Bulgarien und so weiter, diese Staatsbetriebe wurden natürlich von der Partei und vom Staat auch geführt. Die Manager waren Funktionäre der Partei. Und entsprechend einer Doktrin, die jeder natürlich irgendwie lächelnd kannte, ist es ja so, dass die Partei keine Fehler macht und die Arbeiterklasse schon gar nicht. Das heißt, Fehler gibt es eigentlich gar nicht, sondern nur die Erfüllung von vorgegebenen Normen. Und überall da, wo die Erfüllung der vorgegebenen Normen von der Vorgabe abgewichen ist, konnte eigentlich kein Fehler gemacht worden sein, sondern das war dann entweder Arbeitsunwilligkeit oder Sabotage. Jetzt muss man sich das so vorstellen, ein amerikanischer Manager, der in eine Firma, meinetwegen seine amerikanische Niederlassung in Ungarn geht, wo vieles nicht so läuft, wie sich das die Amerikaner vorstellen, der setzt sich an den Tisch und sagt, hallo Leute, hier bin ich komme gerade aus New York, komm, wir setzen uns jetzt mal alle an einen Tisch und jeder kann sagen, was er für Probleme hatte und hinterher versuchen wir mal diese Probleme zu lösen. Die Amerikaner haben dabei das Prinzip, unter Nichtansehen der Person einfach die Fehler auf den Tisch zu legen, niemandem Schuld zuzuweisen und zu sagen, so, was waren die Ursachen und die lösen wir jetzt. Im Stalinismus musste man, nicht alle, aber musste man damit rechnen, wenn man gesagt hat, ich habe die Norm nicht erfüllt und irgendwas hat nicht geklappt, damit rechnen, dass man erschossen wurde. Als Agent des Imperialismus.
Drastische Maßnahme.
Ja. Ja, aber das war so. Und wenn man nicht gerade erschossen wurde, war es doch ziemlich schlimm, was da mit einem passieren konnte. Und deswegen gab es in den osteuropäischen Firmen lange, lange Zeit noch nach 1990 immer noch die Regel, dass man in einem öffentlichen Meeting, wo man zusammensitzt und die Firma leitet, niemals einen Fehler zugibt. Nun kann man natürlich Fehler nicht sozusagen verbessern oder ausmerzen.
Dass man sie ignoriert.
Wenn man
sie
nicht weiß, ja. Und deswegen hatten die in Osteuropa sozusagen ein System der Verdoppelung von Kommunikation. In einem Meeting sitzen die Leute zusammen, sagen, ja, mein Bereich, alles wunderbar, alles hat geklappt, über die Zahlen reden wir noch, aber im Prinzip überhaupt kein Problem. Dann sagt der nächste, Genosse, Chef, selbstverständlich habe auch ich kein Problem, meine Mitarbeiter stehen wie eine Eins hinter mir, alles klappt wunderbar. Der nächste sagt, ich bin Maschinenmeister, unsere Maschinen gehen immer, natürlich geht nichts kaputt, weil sie von unseren russischen Brüdern hergestellt worden sind und wir haben überhaupt kein Problem. Dann gehen alle auseinander, setzen sich zusammen irgendwo zum Wodka hin und sagen, Mann, wenn ich dir erzählen könnte, was für eine Scheiße wir da in diesem Jahr gebaut haben und so weiter. Das heißt, die Fehlererkennung ist da, sie ist aber informell, sie ist niemals öffentlich. Und der amerikanische Manager, der nur in das Meeting geht und erwartet, dass man sagt, wir haben die folgende 13 Fehler und die verbessern wir jetzt, keine Angst, das schaffen wir schon, der kriegt es gar nicht mit, dass die eigentlichen Fehler erst hinterher beim Wodka in den Kneipen auftauchen und dann irgendwie informell geregelt werden. So, das ist zum Beispiel ein Unterschied. Ne?
So, das war jetzt Osteuropa, aber wir haben ja natürlich noch andere Großmächte. Wie schaut es denn mit Indien aus?
Das weiß ich nicht.
Bevor wir von Walter Kraft hören, wie die Kommunikation in China aussieht, machen wir erstmal eine Entspannungspause.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt. sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Internationale Firmenkulturen. Mein Studiogast ist Walter Kraft. Wir haben gerade gehört, wie unterschiedlich die Firmenkommunikation und das Verständnis im Rollenverhalten von Vorgesetzten und Mitarbeitern in Japan und in Osteuropa gegenüber der deutschen oder amerikanischen Kommunikation und Kultur ist. Im Weiteren wollen wir nun noch wissen, wie die Kommunikation in anderen asiatischen Ländern aussieht. Wie kommuniziert man in China?
In China ist es so, dass wir es zu tun haben mit der sogenannten konfuzianischen Arbeitsdisziplin. Das heißt, in China denkt man in Gruppen- und Familienbeziehungen. Ein Mensch, der in China eine Firma hat, muss wissen, dass im Grunde nichts wirklich funktioniert, was nicht vorher irgendwie im Kreise eines zumindest familiären Kennenlernens seine Kultur findet. Also wenn man fremd ist, geht in China mehr oder weniger gar nicht viel. Vieles erfährt man gar nicht, weil es zur Ehre eines Chinesen gehört, bestimmte Sachen nicht zu sagen. Ich nenne jetzt mal was ganz Deutliches, dass zum Beispiel Chinesen sich rassisch für überlegen halten gegenüber den Westlern. Ja? Chinesen reden untereinander über Amerikaner oder Deutsche von Hunden. Ja? Das sagen sie denen natürlich nicht. Hallo Herr Hund aus Deutschland und wie kann ich dich mal treten? Sie halten sich aber für vollkommen überlegen und deswegen werden auch deutschen Geschäftspartnern beispielsweise in China nicht alle Sachen mitgeteilt, wie das überhaupt funktioniert. Auch hier nenne ich mal ein Beispiel, ein deutscher Geschäftsmann, der meinetwegen nach Singapur geht, um ein Milliardengeschäft, sagen wir mal, irgendwie anzuleiern, der von seiner eigenen Firma im Sinne von einem Zeitempfinden gedrängt wird, sieh zu, dass du das Ding innerhalb von 4 Wochen im Sack hast, ja? Trifft auf einen chinesischen Manager, der mit ihm verhandelt und man sagt dann meinetwegen okay, Produktion okay, Preis okay, Distribution okay, Organisation okay, rechtliche Seite okay, 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 okay. Und dann sagt der deutsche Manager natürlich, so, hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben. Zu seiner Verwunderung kann es dann passieren, dass der Chinese sagt, sorry, aber vor 4 Wochen können wir da nichts machen. Wenn jetzt der deutsche Manager dem Chinesen sagt, also hören Sie mal, in 4 Wochen, da habe ich aber dann auch andere Geschäftspartner mögliche, dann sagt der Chinese, na dann, right on, dann mach es doch. Ne? Nach 4 Wochen kommt der Chinese zurück und unterschreibt eventuell und jetzt stelle ich Ihnen mal eine Frage, was glauben Sie, was der gemacht hat in den 4 Wochen? Das ist eine Frage, die stelle ich meinen Studenten auch immer, das weiß keiner. Und die Antwort ist noch schrecklicher, unter Umständen musste der seine Oma fragen. In Deutschland ist es vollkommen unvorstellbar, dass ein Manager, der sagen wir mal 50 ist und ein Geschäft, das in die Milliarden geht, sagen wir der Kauf eines Automobilwerks oder sowas, dass er dafür seine Oma fragen muss. Wenn ein chinesischer Manager eventuell in einer Familie ist, in der die Oma der Clan-Chef ist und er fragt die Oma vorher nicht, dann ist er gesellschaftlich vernichtet. Das heißt, diese Art von Unterschiedlichkeit im Denken, dass man unter Umständen, sagen wir mal, in Verwicklungen gar nicht Einblick hat, die aber dafür notwendig sind zu kennen, dass man erfolgreich im Geschäft ist. Das zieht sich natürlich dann auch in die Arbeitsbedingungen von, sagen wir mal, Amerikanern, Chinesen und Deutschen am Arbeitsplatz wieder. Und da denken die Chinesen eben so, wenn wir es richtig machen wollen, dann überlegen wir doch mal, wie es in 20 Jahren dann aussehen soll. Und dazu muss alles eingebettet sein in unsere Beziehungsverhältnisse. Und erst dann wird ein Schuh draus. Und das ist der Grund, warum wir manchmal denken, dass die Chinesen in vielen Dingen irgendwie sehr langsam sind. Obwohl die eigentlich gar nicht langsam sind. Die klären mit affenartiger Geschwindigkeit bestimmte Sachen ab. Die reden noch nicht drüber. Ja? Und solche Dinge muss man eben wissen, wenn man zum Beispiel in China eine deutsche Firma führen soll. Und dazu braucht man dann natürlich auch Berater vor Ort, die einen darüber aufklären, welche Dinge alle noch involviert sind, bevor man da überhaupt zu Entscheidungen kommt.
Wenn man sich das jetzt so anhört, könnte man ja fast annehmen, dass es laufend Missverständnisse innerhalb von so global aufgestellten Belegschaften gibt. Kann man das überhaupt lösen?
Nee, muss man ja auch nicht. Ich sage mal so, wenn man Firmen hat und in den Firmen die Arbeit organisiert wird, man sagt, Fehler passieren immer, Missverständnis ist auch ein Fehler. Man sollte einfach Missverständnisse als normal ansehen, denn erst das Nachfragen bei Missverständnissen führt dazu, dass man eigentlich zum gemeinsamen Konsens kommt. Wenn man nicht fragt, weil man denkt, man hat es verstanden, also diese Missverständnisse müssen anerkannt werden und auch offen gemacht werden im Sinne von, dieses ist hier falsch gelaufen, weil Herr Ying das und das verstanden hat, während Herr Müller das und das gesagt hat, ja? Das ist normal und diese Normalität, natürlich, wenn man internationale Belegschaften hat, dann gibt es auch Verständigungsschwierigkeiten und eben nicht nur in der Sprache, das ist eigentlich noch das Wenigste. Viele Firmen sagen ja einfach, unsere Firmensprache ist Englisch und basta, ja? Sondern im Verhalten, dass da eigentlich die größte Quelle der Missverständnisse entsteht.
Jetzt kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Diese Missverständnisse müssen ja gar nicht durch internationale Unterschiede entstehen. Mir hat mal eine Frau erzählt, sie ist selber IT-Entwicklerin und mit einem Steuerbeamten verheiratet. Sie hat mir erklärt, ein Steuerbeamter denkt in Geht-Geht-Nicht-Einheiten, je nach Gesetzeslage, ja. Eine Entwicklerin dagegen denkt, geht nicht, gibt's nicht. Und sie meinte, diese beiden Charaktere kommen nie zusammen. Also eine Firma muss gar nicht international aufgestellt sein, um Kommunikationskonflikte zu bekommen. Es reicht, wenn unterschiedliche Charaktere in einem Team zusammengewürfelt werden und nichts geht mehr. Es gibt nur noch Konflikte. Man versteht sich einfach nicht und das ist bei weitem kein Sprachproblem.
Da haben Sie vollkommen recht. Ich sage mal, die nationalkulturellen Unterschiede oder die regionalkulturellen Unterschiede, über die wir jetzt gesprochen haben, sind natürlich auch nur eine Form von Missverständnissen, die möglich sind. Ich kann auch sagen, in den 50er Jahren hat sich ein Hamburger in Bayern genauso fremd gefühlt wie ein Kölner in China, ja. Umgekehrt natürlich auch. Ich erinnere mich noch, dass wir beispielsweise Lehrer aus Bayern in der Schule einfach völlig fertig gemacht haben wegen ihrer Sprache. Es gibt auch innerhalb von Hamburg noch Menschen, die sagen, wenn ich in Blankenese wohne, muss ich nicht mit jemandem aus Poppenbüttel zusammenarbeiten. Das finde ich relativ normal. Aber das Thema, um das es eigentlich geht, nämlich wiederum Diversität, da hat sich natürlich schon die Ansicht in den meisten Firmen geändert. Früher hat man gesagt, das muss alles homogen sein und muss wie auf dem Kasernenhof klappen wie am Schnürchen. Heute weiß man, dass gerade etwas unterschiedlich zu verstehen eine Erhöhung der Möglichkeiten ist. Kreativität ist ja eigentlich nichts weiter als eine Erhöhung der Möglichkeiten, wie man sich entscheiden kann. Wenn wir also heute sagen, geht nicht, gibt's nicht, lass uns doch mal gucken, was könnte alles noch sein, erweitern wir plötzlich die Möglichkeiten, die wir haben, uns meinetwegen in andere Richtungen zu entwickeln oder uns zu entscheiden, erheblich. Und deswegen wird auch heute, wenn man im Internet nachschlägt unter Diversity, überwiegend Diversity nicht als Problem, sondern als Chance angesehen, besser zu sein als andere. Und das würde ich auch unterstreichen, das ist so.
Zum Abschluss wollen wir jetzt noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da über die internationalen Firmenkulturen erzählen?
Naja, wir waren gerade beim Thema Diversität, aber vielleicht auch internationale Kulturen. Ich kann eigentlich nur sagen, je internationaler wir von Deutschland aus gearbeitet haben, ich als Mitarbeiter auch, desto häufiger hatte man die Gelegenheit, kennenzulernen, wie andere Kollegen in anderen Ländern arbeiten. Und ich muss eigentlich sagen, der Spaß Faktor ist sehr viel höher. Man kommt als Gast meinetwegen in ein Büro der eigenen Firma in London, Paris oder so, ne? Und man wird freundlich aufgenommen, man sagt, wie macht ihr denn das hier, wie geht denn das, man geht zusammen essen und man hat eigentlich eine große Freude, eigentlich festzustellen, einerseits wird mit Neugier geguckt, wie man selber arbeitet und das wird auch anerkannt. Andererseits lernt man vollkommen neue Arten kennen, wie man Probleme löst. Man lernt auch andere Leute kennen. Und ich würde jetzt mal sagen, es klingt vielleicht ein bisschen platt, aber denselben Spaß, den Leute haben, wenn sie mal Urlaub in einem Land mit einer anderen Kultur machen. Ich erinnere an den Stolz der ersten Deutschen, die nach Frankreich Urlaub machten und dann mit dem Savoir-Vivre zurückkamen. So ist das mit Firmen auch. Wenn die Firmen in ihre firmenkulturellen Konstrukte aufgenommen haben, die Offenheit gegenüber den Kollegen, die es in anderen Ländern anders machen und der Spaß, den man dabei hat, und ich meine, Missverständnisse beispielsweise sind ja auch manchmal witzig, ne? Dann kann man sagen, Nicht nur subjektiv fühlt man sich sehr viel wohler damit, dass man nicht immer nur in seinem deutschen Zellenanhang sitzt in der Firma, sondern dass man nochmal rauskommt und andere Kollegen kennenlernt, sondern die Firmen profitieren auch davon, dass eben eine Vielfalt von anderen Möglichkeiten, Probleme zu lösen oder auch Ideen zu haben, sich in der Firma festsetzt. Und das ist gut, das macht Spaß.
In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts begann es, dass Firmen ihre Belegschaften zunehmend internationaler aufgestellt haben. Arbeitsplätze sollten weltweit ausgetauscht werden können. Unterschätzt bei diesem Vorhaben wurde, dass jedes Land nicht nur seine eigene Kultur, sondern auch eine eigene Art der Kommunikation hat. Es gab viele Missverständnisse. Ob die internationalen Missverständnisse heute bereits gelöst sind, das wage ich nicht zu beurteilen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Internationale Firmenkulturen. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Studiogast Walter Kraft. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.